Hallo, wir wollen uns etwas mit Psalm 27, Vers 4 beschäftigen. Ein sehr alter Psalm, das ist etwa 3000 Jahre her, dass David diesen Psalm geschrieben hat. Und trotzdem ist das Wort Gottes wirklich sehr aktuell. Ich möchte gerne diesen Vers lesen. In Psalm 27, Vers 4, da steht: Eins habe ich von dem Herrn erbeten. Danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Dieser Satz, den David geschrieben hat, den hat er geschrieben, als er in einer notvollen Zeit war. Wir wissen nicht genau, wann das war. Es könnte sein, dass er auf der Flucht vor Saul war, als er gejagt wurde wie ein Rebhuhn über die Berge. Es könnte aber auch sein, dass es schon später passiert ist, als David vor seinem eigenen Sohn Absalom fliehen musste. Auch das war eine notvolle Zeit für ihn. Aber das Besondere ist, dass David schon wusste, an wen er sich wenden konnte. In notvollen Zeiten kann sich das Kind Gottes an Gott, an den Herrn Jesus wenden. Und das hat er getan. Wenn man die Psalmen betrachtet, kann man das unterschiedlich betrachten, auf verschiedenen Niveaus. Das eine ist, dass man sich anschaut, was wirklich David erlebt hat. Man kann es betrachten, was der Herr Jesus in diesen Psalmen ist, denn viele Psalmen sprechen von ihm. Und es gibt auch eine prophetische Sichtweise, nämlich, dass der Überrest des Volkes Israel einmal in Zukunft genau das auch erleben wird. Wir wollen aber heute uns beschränken auf diese Anwendung, auf mich, auf dich, der du zuhörst, und was das zu bedeuten hat für uns. In diesem Vers, da geht es eigentlich um drei Sätze mit jeweils drei Aussagen, und die möchte ich gerne versuchen vorzustellen. Eins habe ich von dem Herrn erbeten. Das erste ist, dass David eine Priorität hat. Eins aber, das war ihm wichtig. Die Frage ist doch direkt, was ist deine Priorität? Hast du eine Priorität? Bist du das selbst? Oder ist es der Herr Jesus? Ist es die Ehre Gottes, die du suchst? Ich möchte gerne einschieben, das kann natürlich nur der sagen, der den Herrn Jesus kennt als seinen persönlichen Heiland. David sagte im ersten Vers schon, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Das bedeutet, Gott ist Licht, das finden wir im Neuen Testament. Gott schenkt Licht auf unseren Weg und der Mensch muss sich einmal in dieses Licht Gottes stellen, sich ganz beleuchten lassen. Und dann wird er erkennen, dass er ein Sünder ist vor Gott. Dann wird er erkennen, dass die Bibel darüber spricht, dass da keiner ist, der Gutes tut, dass wir alle schuldig geworden sind. Aber damit bleibt es nicht stehen. Gott sagt auch, ich möchte dich retten. Ich möchte dein Heiland sein. Und das ist das Zweite. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus als Retter auf diese Erde gesandt. Darf ich dich fragen, kennst du ihn? Kennst du Gott, der Licht ist, der auch Liebe ist? Kennst du den Herrn Jesus als deinen persönlichen Heiland? Dann kannst du dich auch in notvoller Zeit an ihn wenden. Und dann möchte ich dich ermuntern, habe eine Priorität in deinem Leben. Eins aber. Ich möchte kurz in das Neue Testament gehen und zwei Verse aufschlagen, wo das auch genannt wird. Das eine ist im Lukas-Evangelium. In Lukas 10, da finden wir eine Begebenheit mit Martha und Maria. In Lukas 10, ganz am Ende, da sagt der Herr Jesus selbst zu Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, denn Maria hat das gute Teil erwählt. Da sagt der Herr Jesus, eins aber ist nötig. Martha hatte viele Dinge zu tun, das war gut, das war nicht etwas, was der Herr Jesus tadelt. Aber dann sagt er, eins ist nötig. Wo ist deine Priorität, Martha? Und was meint er damit? Er meinte damit, dass das Wort Gottes, dass die Bibel, dass das, was der Herr Jesus sagt, dass das ganz vorne stehen muss, dass es darum geht, Wenn wir wissen wollen, wie wir unsere Entscheidungen treffen, tägliche Entscheidungen im Leben, dann müssen wir die Bibel aufschlagen. Dann müssen wir sie lesen und dann müssen wir das, was wir verstanden haben, dann auch wirklich tun. Eins aber ist Not. Eine zweite Stelle finden wir im Philipperbrief. In Philipper 3, da schreibt der Apostel Paulus einen ähnlichen Satz. In Philipper 3, Vers 13, da sagt er: Eins aber tue ich, vergessend, was da hinten, und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben. Eins aber tue ich, sagt Paulus. Auch er hatte eine Priorität in seinem Leben, die war ganz klar. Und was war diese Priorität? Das Ziel. Jesus Christus als das Ziel. Und zwar nicht nur als das Ende des Lebens, sondern auch als das Ziel jetzt und hier. Das Ziel im Leben, ihn zu ehren, ihn zu verherrlichen und dann einmal bei ihm zu sein. Zwei Verse aus dem Neuen Testament. Wir gehen zurück zu David. David hatte das schon gut verstanden, obwohl er eigentlich viel weniger hat als wir. Wir haben das ganze Wort Gottes. Wir haben den Heiligen Geist. Aber David hatte verstanden, eins war ihm wichtig. Ich wünsche dir und mir, dass wir diese Priorität ganz klar haben und dass wir immer wieder neu diesen Entschluss, diese Entscheidung treffen, ich möchte meinem Herrn dienen. Das Zweite, was wir in diesem Satz finden, ist, ich habe von dem Herrn erbeten. Der Mann geht ins Gebet. Auch das ist so wichtig. Ins Gebet zu gehen, wenn Not da ist, wenn dir etwas Sorge bereitet, dann sage es dem Herrn. Gehe nicht zu den Menschen, sie können dir nicht wirklich helfen. Da ist einer, der kann dich verstehen und der hört, ja, er hört Gebet. Wie sieht unser Gebetsleben aus? Wie sieht mein Gebetsleben aus? Und ich spreche da jetzt davon, was ich zu Hause bete, nicht das, was öffentlich gebetet wird. Das persönliche Gebet ist ein Kennzeichen davon, wie es geistlich bei mir aussieht. Da darf ich alles dem Herrn sagen. Da darf ich für alles beten. Nutze ich das? Bringe ich dem Herrn alles im Gebet? Ich muss sagen, ich tue das viel zu wenig. Und darum fehlt auch oft die Kraft. Wir wollen uns ermuntern, vom Herrn viel zu erbitten und nicht bescheiden zu sein, wenn wir zu ihm gehen, sondern ihm zu bitten. Der dritte Punkt, David sagt, danach will ich trachten. Das ist erstaunlich. Der Mann geht also ins Gebet, bittet Gott um etwas und dann sagt er nicht, und jetzt ist alles egal. Nein, sondern er entscheidet sich, dann auch danach zu leben. Danach will ich streben, dafür setze ich mich ein, ich werde es eifrig suchen. Das heißt also, dass David verstanden hat, dass er im Gebet zu Gott geht, aber dass er dann auch so lebt, dass er diese Sache weiter verfolgt. Wenn ich mich frage, ist das nicht oft so, dass ich etwas bitte, im Gebet zu Gott sage und dann das ganz vergesse, das auch zu tun? Morgens zu sagen, Herr, schenk mir, dass ich mit dir heute in Gemeinschaft lebe, aber schon nach ein paar wenigen Stunden beschäftige ich mit unnützen Dingen. Wir müssen das auch übereinander bringen. Beten und dann auch danach leben. Wirklich so zu leben, dass der Herr auch dieses Gebet erhören kann. Das ist oft ein Mangel bei uns. Hier werden wir ermuntert zu beten und dann es auch eifrig zu tun. Im zweiten Satz finden wir, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Wieder drei Punkte. David wollte im Haus des Herrn wohnen. Ja, David, den Tempel gab es doch noch gar nicht zu deiner Zeit. Der wurde erst gebaut durch deinen Sohn Salomo. Was war denn das? Zu der Zeit Davids gab es natürlich die Wohnung Gottes, die Stiftshütte. Und wir verstehen diesen Wunsch, dass David nah beim Herrn sein wollte, in Gemeinschaft mit Gott sein wollte. Wir verstehen auch, dass das eigentlich praktisch für David sehr schwierig war. Er konnte nicht dorthin gehen und dort bleiben. Er war König, er musste sein Land regieren, er musste manche Kriege führen. Aber wir haben es viel einfacher. Wenn wir in das Neue Testament gehen, zum Beispiel 1. Petrus 2, da finden wir das Haus Gottes. Und da finden wir, dass die Gläubigen Steine sind im Haus Gottes. Das heißt, als Kind Gottes, als wiedergeborener Christ, wohnst du immer im Haus Gottes. 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Wir sind im Haus Gottes. Aber praktisch müssen wir auch in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus leben. Was heißt das konkret? Das heißt, dass ich jederzeit bereit bin, mit ihm in Kontakt zu treten. Dass alles, was mich hindern könnte, jetzt zu beten, mit dem Herrn über ein Problem zu reden, mich jetzt zu fragen, Herr, was möchtest du, was ich in dieser Situation oder gleich in der nächsten Situation tun soll? Es muss alles weggetan werden, was mich hindert, dass diese Verbindung aktiv vorhanden ist. Wie gut haben wir es? Die Möglichkeit ist da, aber es ist jetzt unsere Verantwortung, das auch zu tun, danach auch zu leben, sodass wir das auch umsetzen. David wollte wohnen. Ein weiterer Punkt. Er wollte da nicht nur mal sein und dann wieder weggehen. Wir Christen können nicht nur am Sonntag als Christen leben, sondern die ganze Zeit. Wohnen, das ist da, wo man zu Hause ist. Da ist man immer. Da ist man nicht nur zu Besuch. Und das wollen wir auch uns sagen. Beim Herrn zu sein, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, das ist eine ständige Geschichte. Nicht nur eine An-Aus-Beziehung. Und dann das Dritte, alle Tage meines Lebens. Nicht nur, wenn man alt geworden ist, nicht, wenn man ganz viel verstanden hat aus der Schrift, sondern ab dem Moment, wo du dich bekehrt hast, wo du ein Kind Gottes geworden bist, dann hast du den Wunsch, immer in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu leben. Und es ist an uns noch einmal, das auch wirklich zu tun, jeden Tag. Der dritte Satz fängt an, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Auch wieder 3 Punkte. Die Lieblichkeit des Herrn. Die Lieblichkeit des Herrn. Die Schönheiten des Herrn Jesus, die kann ich nicht im Vorbeigehen entdecken, sondern die werde ich entdecken, wenn ich mich mit ihm beschäftige, wenn ich den Herrn Jesus anschaue. Wir hatten vorhin gesehen, die Priorität 1 aber ist nötig. Das ist hier auch wieder so. Wenn wir den Herrn Jesus anschauen, uns mit ihm beschäftigen, dann entdecken wir Schönheiten. Darf ich dich fragen, was würdest du aufschreiben, wenn ich dich fragen würde, wer ist der Herr Jesus für dich? Wärst du schnell fertig mit dem Satz, er ist mein Heiland, er ist mein Retter? Das ist schön. Aber da ist noch viel mehr. Denk einmal an Psalm 45. Da ist jemand, da ist sein Herz voll davon, etwas zu erzählen von den Schönheiten des Herrn Jesus. Welche Lieblichkeiten kennst du? Welche hast du entdeckt? Und wie schön es ist, wenn dein Herz voll ist davon, über diese Herrlichkeiten des Herrn Jesus weiter zu sagen. Das Zweite, um anzuschauen. Wie gesagt, das ist nicht ein Vorbeigehen, das ist nicht mal ein Blick drauf werfen, sondern wirklich anzuschauen, hinschauen und den Blick nicht abwenden. Sich beschäftigen mit dem Herrn Jesus. Und dabei werden wir glücklich. Und der dritte Punkt, zu forschen in seinem Tempel. Zu forschen. Zum Forschen ist auch so ein Ausdruck, der deutlich macht, da braucht es Energie. Da muss man sich einsetzen. Die großen Entdecker unserer Geschichte, die haben das auch nicht irgendwo mal eben entdeckt, sondern die haben sich eingesetzt, die haben Mühe aufgewendet. Und auch das möchten wir uns sagen. Es lohnt sich, Mühe aufzuwenden, sich einzusetzen, die Bibel zu studieren, in seinem Tempel, da wo Gott wohnt, in seiner Nähe. Und man wird große Dinge entdecken, große Dinge über den Herrn Jesus selbst. Das Ergebnis, ganz kurz zum Schluss, finden wir in den nächsten Versen. Wir werden Schutz erfahren, Schutz in seiner Hütte, Vers 5. Wir werden im Verborgenen seines Zeltes bleiben. Vielleicht denkst du, Eine Hütte, ein Zelt, das ist ja nicht jetzt etwas sehr Starkes, Kräftiges. Aber hier geht es um die Nähe bei ihm, bei dem Herrn Jesus, ganz nah bei ihm. Dort sind wir geborgen. Und in Vers 6, das ist mein letzter Punkt, Opfer des Jubelschalls. Gott möchte gerne, dass du in deinem Leben ihm Opfer bringst des Lobes, ihm dankst dafür, dass er dich errettet hat, ihm dankst für das, was er ist, ihm dankst, ihn anbetest für diese Schönheiten, seinen Lieblichkeiten. Wir wollen uns ermuntern, diese alten Worte von David auf uns anzuwenden und auch in der Praxis umzusetzen, zur Ehre des Herrn.